Hauptsache Mensch, der Podcast. Brigitte Strauß stellt Ihnen spannende Persönlichkeiten vor, die die Welt ein kleines bisschen besser machen.
Hallo und herzlich willkommen zu Hauptsache Mensch. Ich habe mir heute einen Mann ins Studio geholt, der sich seit letztes Jahr Aschermittwoch nicht mehr rasiert hat. Herzlich willkommen, Frederik Mayet.
Hallo.
Das mit dem Rasieren ist nicht etwa eine neue Internet-Challenge. Nein, Frederik Mayet spielt bei den Oberammergauer Passionsspielen, die in diesem Jahr wieder stattfinden, den Jesus. Und deshalb ist der Bart eigentlich gar nicht mal so wahnsinnig lang. Oder?
Ach ja, es sind vor allem die Haare. Also es gibt ja in Oberammergau zu den Passionsspielen so ein paar Traditionen und dazu gehört genau, sich die Haare und den Bart wachsen zu lassen. Also im Aschermittwoch im Jahr vor dem Passionsspiel gibt es einen Aufruf an alle Mitwirkenden, dass die Männer sich die Haare und den Bart wachsen lassen und die Frauen nur die Haare. Und Christian Stückel hat aber gesagt, ich darf etwas stutzen, weil er will keinen Räuber Hotzenplotz als Jesus. Also es gibt wirklich welche in Oberammergau, der ist richtig lang und bei mir hat er gesagt, na, das soll noch Kontur haben im Gesicht und von dem her ist schon ein richtiger Bart, aber kein Bart bis zum Bauchnabel.
Kein Rauschebart, kein Sisi-Top-Bart.
Genau.
Sind Sie mir aber relativ dankbar dafür, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, also das schaut auf jeden Fall besser aus, wenn man ein bisschen Kontur da reinbringen darf.
Und die Haare sind doppelt so lang mindestens schon wie normal, oder?
Ja, man sagt ja so, die Haare wachsen ja so einen Zentimeter im Monat und das sind jetzt dann doch bald 1,5 Jahre, dass die Haare wachsen. Nee, länger schon. Über 1,5 Jahre und ja, die sind jetzt schulterlang und jetzt wachsen die einfach auch nochmal 8-9 Monate, bis wieder das letzte Spiel der Passionsspiele rum ist.
Stimmt, die dürfen ja erst dann runter, wenn es denn auch vorbei ist, nicht zum
genau.
Start, logisch. Wie viele Monate spielen sie?
Die Premiere der Passionsspiele ist im Mai, also Mitte Mai bis 4. Oktober. Also es sind 4,5 Monate, die wir dann auf der Passionsbühne stehen.
Und das ganze Dorf ist schon im Passionsfieber vermutlich. Und Jesus bei mir im Studio bei Hauptsache Mensch. Frederik Mayet ist bei mir zu Gast. Wir haben eben schon von langen Haaren und Bärten gehört. Wie viele bärtige Männer gibt es denn derzeit im Dorf?
Also Oberammergau hat circa, ich weiß es nicht ganz genau, 5200 Einwohner und ungefähr die Hälfte der Oberammergauer wollen mitmachen. Also das sind ungefähr 1800 Erwachsene, da kommen nochmal ungefähr 600 Kinder dazu und natürlich nicht jeder männliche Mitwirkende, also es ist ziemlich genau 50-50 vom Frauen-Männer-Anteil, braucht lange Haare und Bart. Es gibt natürlich auch welche, die sind Einlasser, die brauchen keine langen Haare und Bart. Es gibt welche, die spielen Römer, die dürfen rasiert sein und kurze Haare haben. Dann gibt es natürlich auch welche, die im Chor singen oder auch im Orchester. Die haben dann auch eigene Regelungen. Aber was total nett ist, das gilt natürlich auch der Haar- und Barterlass auch für die Kinder. Alle Jungs im Kindergarten, in der Schule haben auch lange Haare und man erkennt dann auf den Klassenfotos oder Kindergartenfotos auch gar nicht mehr auseinander, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädel ist. Und das ist eigentlich total nett. Also das ganze Dorf oder das halbe Dorf macht sich da so gemeinsam auf den Weg und sagt so, wir lassen uns jetzt die Haare wachsen und eben die Männer auch den Bart. Und ich schätze mal, dass so 1200 erwachsene Oberammergauer Männer mit langem Bart und langen Haaren rumlaufen.
Ich war vor 20 Jahren bei der Passion mal im Dorf. Das war mein allererstes Interview für diesen Laden hier. Und da hatte sogar der Dorfpolizist lange Haare.
Ja, der Klaus Stanek, der ist mittlerweile pensioniert. Aber wir haben wieder Nachwuchspolizisten, die sind auch mit langen Haaren und Bart unterwegs. Wir haben auch welche, die sind Soldaten bei der Bundeswehr. Die haben da auch eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Also da ist dann schon vieles möglich in Oberammergau. Also auch bei Berufen, wo das eigentlich sonst nicht üblich ist, dass man so rumläuft.
Aber auch ansonsten stellt sich ja irgendwie das ganze Dorfleben auf die Passion ein. Wann sind denn die Proben überhaupt? Ich meine, manchmal muss man ja auch mal ein bisschen arbeiten, also woanders arbeiten.
Ja, das muss natürlich jeder selber irgendwie regeln mit seinem Arbeitgeber oder auch in der Familie. Aber grundsätzlich ist es so, also jeder geht normal tagsüber in die Arbeit und abends wird geprobt. Unter der Woche und am Wochenende so ab 18 Uhr, 19 Uhr. Am Anfang ist es natürlich so, da probt nicht immer jeder jeden Abend, also jetzt beispielsweise hatten wir gestern die Abendmahlszene. Da sind natürlich dann nur die da, die auch im Abendmahl dabei sind. Für die Hauptrollen, da ist es natürlich so, die proben natürlich viel öfters. Die sind ja auch doppelt besetzt. Also
Also es gibt zweimal Jesus,
es gibt zwei Jesus-Darsteller, zwei Marien, genau, zwei Pilatus. Und uns beide Jesus-Darsteller trifft es natürlich ganz oft. Also wir haben praktisch, ich denke mal, gerade 5-mal die Woche Probe abends. Und ja, das macht total Spaß. Also wir sind gerade mittendrin, also die Stimmung ist total gut und wir sind da alle gut dabei und freuen uns auf die nächsten Wochen und Monate.
Macht sich das im ganzen Dorf breit, so die Stimmung?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt gerade wenig andere Themen als, genau, es ist das Passionsspiel, was da einfach total dominiert alle 10 Jahre. Und das hat einfach auch so eine totale Wichtigkeit im Dorf. Also viele wollen da unbedingt dabei sein. Also eine Freundin von mir, die Eva Reiser, die spielt die Maria, die ist sonst im richtigen Leben, ist die Flugbegleiterin. Die hat jetzt dann auch demnächst unbezahlten Urlaub genommen, weil sie sagt, nein, sie will da unbedingt dabei sein. Und jeder versucht sich das halt irgendwie zu arrangieren. Andere reduzieren ihre Stunden, dass das möglich ist. Aber es gibt zum Beispiel auch, das war auch ganz lustig, vor ein paar Monaten hat das kam vom Bayerischen Staat auch so ein Schreiben, wo drin stand, dass alle Angestellten und Beamten beim Freistaat Bayern freizustellen sind für das Passionsspiel, also dass das möglich gemacht werden soll. Und das ist total gut. Also man hat da wirklich so einen Rückhalt auch so von ganz oben, wo auch die Wichtigkeit des Passionsspiels, die kulturelle Wichtigkeit und religiöse Wichtigkeit fürs Passionsspiel einfach auch anerkannt wird.
Das wäre nämlich meine nächste Frage. Warum ist denn das den Leuten so wichtig? Ist das Identität? Ist das Heimat? Ist das tatsächlich Glaube? Was ist das?
All das, glaube ich. Also in unterschiedlichen Gewichtungen. Es ist natürlich diese fast 400-jährige Tradition, wo man unglaublich stolz drauf ist, dass es die gibt, dass man das die alle 10 Jahre weitertragen kann. Aber auch die Lust am Musizieren, am Theaterspielen. Also die Oberammergauer haben das praktisch in die Wiege gelegt. Also man ist dann vielleicht als 2-, 3-, 4-Jähriger das erste Mal auf der Bühne im Passionstheater, ist dabei, man wächst da rein. Das gehört dazu. Dann ist natürlich auch der religiöse Aspekt ganz wichtig für viele, für andere überhaupt nicht wichtig. Also da ist Oberammergau nicht anders als andere Orte. Es gibt einfach welche, die gehen in die Kirche, sind getauft, andere sind aus der Kirche ausgetreten, haben aber vielleicht noch einen Bezug zur Religion. Und ich glaube, für jeden ist die Motivation eine andere, wieso man beim Passionsspiel dabei ist. Also bei uns dürfen Muslime genauso mitspielen wie welche, die aus der Kirche ausgetreten sind. Die meisten sind natürlich katholisch oder evangelisch. Also man kommt da zusammen als Dorf, als Dorfgemeinschaft. Und dadurch, dass es ja auch dieses Spielrecht in Oberammergau gibt, das heißt, wer in Oberammergau geboren ist oder seit 20 Jahren dort lebt, der darf mitspielen. Der hat dieses Recht. Das heißt auch, der Christian Stückel als Spielleiter kann auch niemand ausschließen. Egal, ob jemand arm oder reich ist oder Theater spielen kann oder nicht Theater spielen kann, alle werden irgendwie ins Passionsspiel eingebaut und man steht da als Dorf auf der Bühne. Und das macht das Passionsspiel, glaube ich, aus. Und diese Einmaligkeit ist, glaube ich, was, wieso die Oberammergau das so gerne spielen und warum auch so viele Besucher aus der ganzen Welt nach Oberammergau kommen. Also jetzt gerade die Tage kam auch gerade eine Meldung irgendwie in der New York Times, die 52 Plätze, die man 2020 besuchen sollte, da war Oberammergau auch dabei, also neben Leipzig und im deutschsprachigen Raum noch Salzburg. Und da sagt man, ja, es hat doch irgendwie so eine globale Bedeutung.
Und man stellt zusammen was auf die Beine.
Absolut. Und das ist was natürlich total Spaß macht. Also wenn man als Dorfgemeinschaft was macht, wenn man dann ein halbes Jahr zusammen probt. Also, und was für mich das Passionsspiel tatsächlich auch auszeichnet, ist, dass die Generationen zusammenkommen. Und das ist schon was total Besonderes. Also ich persönlich habe auch Freunde, die sind 20 Jahre jünger oder 20 Jahre älter, weil man dieses gemeinsame Erlebnis hat. Man ist ein halbes Jahr gemeinsam in der Garderobe, da ist der eine ist vielleicht 10 Jahre alt, der andere ist 80 Jahre alt, aber trotzdem sitzt man jeden Tag zusammen, man redet, man diskutiert, tauscht sich aus, freundet sich an und das ist was total Schönes, dass man da auch in unterschiedlichen Altersgruppen einfach auch zusammenkommt und auf der Bühne steht und was macht.
Den Jesus spielen Sie jetzt schon zum zweiten Mal?
Genau.
Wie oft sind Sie schon gestorben?
Ach ja, das waren beim letzten Mal, waren es, ich glaube, ziemlich genau 110 Vorstellungen und ich habe die Hälfte gespielt und dann gibt es natürlich noch die Proben davor. Also ja, da hat man schon dann einige Bühnentode sozusagen hinter sich. Und natürlich ist es immer wieder ein Wahnsinn, wenn man dann praktisch halbnackt am Kreuz vor fast 5000 Menschen da am Kreuz hängt. Und klar ist das, bei uns ist das Theater, wir arbeiten da mit mit Theatermitteln.
Das ist genau, ich wollte gerade fragen, wie funktioniert denn das rein technisch?
Ach, rein technisch ist es ein großes Geheimnis. Nein, Schwamm. Das ist ganz einfach eigentlich. Also wir haben unter dem Lendenschurz ein Klettergurt und am Kreuz hinten wird man da praktisch fixiert. Unter den Füßen hat man so kleine Fußplatten, die man eigentlich in der ersten Reihe schon gar nicht mehr sieht, wo man so ein bisschen Druck drauf geben kann.
Also so wie beim Rennrad, dass man einhaken kann?
Das ist praktisch nur unter den Fersen sind die im Kreuz, werden die so reingeschoben ins Kreuz. Und die Nägel, mit denen man hingeschlagen wird an den Füßen und an den Händen, das sind gebogene Nägel und dann kommt dann halt auch Theaterblut drüber und dann sieht man das auch nicht mehr. Es ist wirklich total einfach, aber funktioniert einfach gut.
Sieht auf jeden Fall martialisch aus.
Das sieht realistisch aus, ja. Und das ist natürlich schon, also ich erinnere mich da noch total dran, wie das war beim ersten Mal vor Publikum am Kreuz zu hängen. Ja, man spielt da den ganzen Tag, hat diese Höhepunkte vom Einzug in Jerusalem, die Euphorie und dann auch den Abschied von den Aposteln, von der Mutter, die Verurteilung, das geführt werden von Pontius zu Pilatus und dann natürlich mit dem Kreuzweg und der Kreuzigung. Und wenn man dann auch so das erste Mal vor Publikum am Kreuz hängt und dann auch die Gesichter sieht im Zuschauerraum, wie die mitgehen und mitleiden mit der Figur, das ist schon auch ein ganz besonderer Moment. Und normal im Theater, man hört ja immer jemand husten oder ein Rascheln, jemand schneuzt sich oder holt das Textbuch raus, liest was nach. Und in dem Moment, wo Jesus am Kreuz stirbt, da ist eine totale Stille immer im Zuschauerraum gewesen. Also da war dann für Sekunden nach dem Tod, waren alles so mitgenommen und gefesselt, wo man echt so eine Nadel fallen hören könnte. Also da hat man einfach gemerkt, ja, die Menschen sind da einfach total dabei und leiden mit. Und das ist dann eigentlich das Schöne, wenn man das schafft als wir, die auf der Bühne sind. Und das ist jetzt natürlich nicht nur der Jesus, sondern da können ja alle dazu, wenn man es einfach schafft, die Menschen so mitzunehmen und was erlebbar zu machen, was für ganz viele Menschen auch einfach wichtig ist, auch für sie persönlich aus religiösen Gründen. Für die ist ja der Besuch in Oberammergau auch für ganz viele ja fast sowas wie eine Pilgerfahrt. Das ist dann schon schön, wenn man das schafft.
Also rein physisch ist es wahrscheinlich schon eine ziemliche Anstrengung. Ich weiß nicht, wie lange dauert die Szene?
Ja, das ist, ich weiß es gar nicht so genau. Also ich weiß, man ist ziemlich genau 20 Minuten hängt man am Kreuz. Also das ist dann schon physisch ziemlich anstrengend, weil man ja diesen Todeskampf spielen muss, die letzten Worte am Kreuz spricht und dann aber, nachdem man praktisch am Kreuz verstorben ist, da nochmal eine ganze Weile oben hängt und dann muss man ja aus diesem Todeskampf versuchen, möglichst mit dem Körper runterzufahren, nicht zu atmen, flach zu atmen, sich nicht bewegen, also diese Illusion natürlich aufrecht zu erhalten und da versucht man natürlich dann fast meditativ irgendwie am Kreuz zu hängen, seinen Kopf leer zu machen, keine Regung zu zeigen und das ist herausfordernd, dass man das schafft.
Fast die größere Leistung dann. Ich meine, Sie haben es dann hinter sich alles rausgehauen, was Sie an Schauspiel halt da hatten und müssten eigentlich erleichtert sein und müssen jetzt aber nochmal sich höchst konzentriert da hängen lassen.
Ja, das ist tatsächlich, ist das oft gar nicht einfach. Man versucht es halt mit seinen Mitteln möglichst gut zu machen, möglichst authentisch und gut zu spielen und das klappt natürlich mal besser, mal schlechter, aber wir sind stets bemüht.
Aber Sie sterben jeden zweiten Tag mit der ganzen Geschichte im Genick. Mhm. Und Sie müssen es als Schauspieler immer nachfühlen.
Ja, genau. Also das ist wirklich, man macht da so Höhen und Tiefen durch. Also ich habe es vorher schon gesagt, man reitet da in der ersten Szene auf dem Esel ein und die Leute jubeln einem zu und man ist in diesem Hochgefühl. Und dann hat man auch dann in einer der nächsten Szenen so entwickelt man so einen heiligen Zorn, wenn man aus dem Tempel die Händler rauswirft, dann ist der Abschied so am Abendmahl und die Auseinandersetzung mit den Aposteln, vor allem mit Judas, da am Ölberg die totale Verzweiflung und Todesangst, die man da aussteht und auch Jesus laut Überlieferung Blut und Wasser schwitzt, also wo ein Mensch wirklich ja die größten Ängste hat. Dann die Gefangennahme, dann ist bei uns Pause und dann geht es in den zweiten Teil. Und da ist der Jesus, hat er dann gar nicht mehr so viel zu sagen. Also da ist dann wirklich die Auseinandersetzung mit dem Hohen Rat, mit Pilatus, mit Herodes, die
aber
Verurteilung.
Dabei ist er schon immer, oder?
Dabei ist er schon immer und hat auch ein paar Sätze, aber nicht mehr so viel wie im ersten Teil tatsächlich. Da ist einfach.
Aber die Anspannung ist noch immer da.
Die Anspannung ist da. Man muss natürlich, man ist der
und
Mittelpunkt.
Sie sind das ja dann in dem Moment.
Man
wir
steht
reden
im,
dann über Sie.
Man steht im Mittelpunkt und muss das aushalten und mitgehen und spielen. Mhm. Ja, und
aber wie ist es denn dann in dem Moment? Sind Sie dann der Mensch, Jesus, über den, die dann urteilen? Weil Sie sagten, eben haben Sie sich dann noch gefreut darüber, dass die Leute Ihnen zujubeln. Wie kriegt man das hin als Schauspieler?
Ja, also das nimmt man, also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass man jetzt Jesus ist. Also
der Mensch, über den das jetzt
genau,
mit dem
ja,
das passiert.
Genau, ja, klar, das versucht man natürlich möglichst, also da auch in die Rolle reinzugehen, das mitzugehen, das mitzufühlen. Mhm. Und das gelingt einem mal besser, mal schlechter. Also es gibt Tage, da ist man total in der Rolle drin. Dann ist es, gibt es Tage, da schafft man es vielleicht nicht so gut. Ich glaube, für den Zuschauer macht das gar nicht so einen großen Unterschied. Also, aber das ist manchmal so ein Gefühl, man sagt, oh, heute habe ich den Satz richtig gut getroffen. Heute war ich einfach mehr in der Rolle drin als gestern. Also das, ja, und dann endet das Ganze, also nach dem Kreuzweg und der Kreuzigung auch dann wieder, sage ich mal, mit einem Happy End. Irgendwie, man hat die Auferstehung, das Halleluja, die Magdalena verkündet die Auferstehung. Also da, man hat da viele Gefühlsebenen auf jeden Fall, die man da an so einem Tag durchläuft. Und für mich war das dann auch aber immer ganz wichtig, so wenn das Spiel vorbei ist, dass man dann danach noch ein Bier trinkt, zwei Bier trinkt, mit den Kollegen redet und dann nicht über das Passionsspiel spricht, sondern vielleicht über die Fußballergebnisse und was gerade sonst noch so los ist. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dann auch so nach so einem Tag auch einfach noch wieder runterkommt. Also man ist
zu sich selbst kommt
und auch noch andere Themen hat.
Ja. Lustig, ich hatte hier gerade als nächste Frage stehen, was machen Sie nach der Vorstellung?
Ja.
Ich dachte mir sowas schon.
Ja, ja.
Die Pause muss ja dann auch irgendwie komisch sein. Wie ist das denn? Sie sind dann noch eigentlich in der Anspannung drin. Die Pause ist 2 Stunden lang?
Fast 3 Stunden.
Fast 3 Stunden. Wie hält man das dann aufrecht? Weil, wie gesagt, ich war einmal da und habe nur gesehen, dann kommen irgendwie zu den Massenszenen die Leute mit dem Fahrrad kurz ins Passionsspielhaus gefahren, spielen ihre Massenszene, gehen wieder raus. Sie sind da und da ist das Halligalli drumherum.
Ja, das ist tatsächlich, man lebt ja in Oberammergau. Also wenn, vom Passionstheater ist man dann, bin ich dann mit dem Fahrrad in 3 Minuten daheim.
Ah,
und ich fahre heim, ich bleibe da nicht im Theater 3 Stunden. Das Theater ist da eigentlich leer. Also und klar ist man dann manchmal, geht man dann auch Mittagessen, manchmal sind Gäste da irgendwie, ich weiß nicht, vor 10 Jahren war da mal der Kardinal von New York da, dann geht man in der Pause mit dem Essen und redet. Also das sind dann auch noch so.
Ist das dann entspannend, wenn man in der Pause mit dem Kardinal von New York essen geht?
Ach, das ist, ja, man geht da nicht die ganzen 3 Stunden mit. Man sagt dann so, ich komme 1 Stunde und geht dann vielleicht auch nur auf eine Suppe und einen Kaffee hin. Mhm. Und ich habe mich dann schon meistens auch 1 Stunde hingelegt und ausgeruht, dass man da einfach noch Kräfte tanken kann. Aber ich habe auch manchmal hab ich gesagt, so jetzt gehe ich 1 Stunde Fahrrad fahren zwischendrin. So, ich brauche jetzt irgendwie Bewegung und frische Luft und sonst ein traumhaftes Wetter. Also da ist alles möglich. So in,
möglichst noch ein bisschen Alltag da rein
ein
zu.
Ein bisschen, ja, gehört
oder
dazu auf jeden
Freizeit,
Fall. Also, oder Freizeit, ja, ganz unterschiedlich. Aber es ist natürlich, man will sich auch nicht überanstrengen. Also wenn Sommer, schönes Sommerwetter ist, man sollte sich eigentlich nicht in die Sonne knallen oder so. Da wird dann manchmal ein bisschen komisch im Kopf, wenn man dann irgendwie einen Sonnenbrand hat oder so. Also ich glaube, man muss schon in der Zeit schon so auch auf sich achten.
Mhm. Jetzt spielen Sie ja nicht irgendjemanden, sondern eben Jesus. Das ist der, zu dem wir normalerweise beten. Wie kriegt man das zusammen als gläubiger Mensch?
Ich habe letztens irgendwie so einen ganz interessanten Satz gelesen. Also nicht an Jesus beten, sondern mit Jesus an Gott beten. Also das fand ich irgendwie für mich so den richtigen Ansatz. Und das ist auch, glaube ich, das, was wir im Passionsspiel zeigen wollen, dass Jesus einer war, der sich total in Gott aufgehoben fühlte, der da den richtigen Weg aufzeigen wollte, der in seiner Religion, im Judentum einfach was bewegen wollte, was ändern wollte, die Gesetze irgendwie anders interpretiert und ausgelegt hat. Und ich glaube, Jesus wollte also die Ausrichtung auf Gott hin, mit ihm auf Gott hin. Und tatsächlich, bei mir persönlich, also ich glaube an Gott, aber also ich tue mir manchmal oft schwer, dadurch vielleicht auch, dass ich die Rolle spiele, an Jesus anzubeten. Also für mich ist das schon irgendwie ein Unterschied.
Der ist ihm zu nah.
Ja, vielleicht ist er zu nah, ja.
Also eher so ein Kumpel, zweites Ich?
Na, ein Kumpel, zweites Ich, weiß ich gar nicht. Für mich ist Jesus einer, der, also je mehr man sich mit Jesus auseinandersetzt, ist total faszinierend. Also auch die Sätze und was er gesagt hat, weil es einfach so hochaktuell einfach ist. Also die Sätze überfordern die Menschen seit 2000 Jahren. Also so einfache Sätze wie Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist so schwierig. Oder auch die Feindesliebe ist etwas, was einen überfordert. Aber wo man sagt, ja, würden die Menschen so handeln, ihr Leben so ausrichten, wäre die Welt definitiv eine bessere. Und ich glaube, das ist, was Jesus wollte. Also das Reich Gottes, glaube ich, war für Jesus etwas, was heute und im Jetzt war und nicht etwas, was nach dem Tod kam, sondern er hat gesagt, nein, das Reich Gottes ist die Welt, in der wir leben. Wir müssen uns die Welt, wie sie heute ist, paradiesisch machen, und dafür hat er auch Regeln aufgestellt. Und ich glaube, die Menschen sind die Menschen, und mit allen ihren Versuchungen und Sünden, und das, keine Ahnung, Sünden ist auch so ein blödes Wort, aber ich glaube, die Regeln, die er da aufgestellt hat oder die er da in die Welt gebracht hat, die Ideen, die Gedanken, die sind einfach wunderbar, und wenn man das schaffen würde, so zu handeln, dann hätten wir fast paradiesische Zustände. Und ich glaube, das ist das, was der Jesus wirklich wollte. Der hat nicht vom Gottesreich irgendwann nach dem Tod geredet, sondern der war ganz, ganz konkret im Heute.
Ein genialer Philosoph. Auf jeden Fall, egal für wen, ob gläubig oder nicht.
Ja, ja. Und ich glaube, das ist universell. Also ich glaube, da kann ein Moslem genauso hingehen wie jeder, der einen anderen Glauben hat. Also ein guter Freund von mir, der ist halb Deutsch, halb Ägypter, der ist Muslim, und seine Frau kommt aus Dubai. Die konnten da genauso viel mitnehmen wie andere, weil jeder, der irgendwie offen im Kopf ist und im Herzen, der kann da was mitnehmen für sich.
Sie haben sich ja unglaublich viel mit der Figur beschäftigt, mit dem Menschen beschäftigt. Sie machen das, glaube ich, auch als Crew. Ich glaube, die ganze Crew fährt einmal als Vorbereitung nach Israel. War das dieses Mal auch wieder so?
Ja.
Was machen Sie da?
Also das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Die Idee hatte der Christian Stückel als Spielleiter, als er das erste Mal gemacht hat, dass man zur Vorbereitung eine Woche praktisch eine Pilgerreise sozusagen macht und die heiligen Stätten im Heiligen Land besucht. Und man fährt da wirklich so die wichtigsten Orte ab, an denen Jesus gewirkt hat. Wir waren so ein Bus voll, also es waren die Hauptdarsteller dabei, der Christian Stückel, das Leitungsteam, wir hatten eine theologische Begleiter. Und dann sitzt man da 2-3 Tage am See Genezareth, diskutiert, was hat er da gemacht. Man saugt die Landschaft auf. Da hat sich wahrscheinlich nicht viel geändert in den letzten 2000 Jahren. Klar sind da jetzt ein paar mehr Siedlungen und die Städte schauen anders aus. Aber wenn man auf dem Feld sitzt und da über den See blickt, weiß man, den Blick hatten die damals auch und sind am Feld gesessen, und die haben ja wahrscheinlich nicht nur gebetet, die hatten auch mal einen Spaß, und dann fühlt man sich so in die Figur rein und nimmt sich auch mal die Zeit, die man vielleicht sonst gar nicht so in Oberammergau hätte, wenn man probt, also dass man so tief in die Geschichte einsteigt. Und der zweite Teil der Reise war man dann in Jerusalem selber, in der Altstadt, war man im österreichischen Hospiz, also wirklich mittendrin, und das ist natürlich total faszinierend. Also so eine Stadt wie Jerusalem gibt es einfach kein zweites Mal. 3 Religionen nebeneinander, was da für ein Leben in der Stadt herrscht, wenn dann zum Freitagsgebet gerufen wird und der Muezzin schreit, und am nächsten Tag ist der Sabbat, und am Tempelplatz oder an der Klagemauer gehen die Juden zum Rennen, laufen, flotten Schrittes zum Gebet, und zwischendrin die Christen und die Kirchturmglocken. Da denkt man sich, ein Wahnsinn, also auf diesen paar Quadratkilometern in Jerusalem, da ist so viel Spannung, religiöse Spannung, seit 2000 Jahren auch eine politische Spannung. Also ja, seit 2000 Jahren geht es da einfach drunter und drüber. Ja, und man ist da mittendrin und denkt sich dann, ja, das ist dann vielleicht auch fast ähnlich, wie das war vor 2000 Jahren, als die Römer da waren, als Pessach war, und denkt sich, ja, irgendwie von dem, was wir hier erleben, das wollen wir mitnehmen und dann auch auf die Bühne in Oberammergau bringen. Also,
man kriegt schon einen anderen Blick drauf, oder?
Definitiv.
Auf die Personen, auf die ganzen Geschehnisse, wie diese Auseinandersetzungen zwischen Römern und Juden waren und so weiter.
Ja, absolut. Also das ist was man dann irgendwie ein Gefühl dafür kriegt. Das war natürlich ganz anders vor 2000 Jahren, aber es war bestimmt einiges ähnlich.
Sie waren jetzt zum zweiten Mal dabei?
Zum dritten Mal.
Hat sich da der Blickwinkel dann nochmal verändert?
Ja, es sind tatsächlich einfach 10 Jahre dazwischen. Man ist 10 Jahre älter, man hat dann schon nochmal einen anderen Blick auch auf die Figur. Der Jesus verändert sich dann auch bei einem persönlich nochmal. Also ja, die Welt vor 10 Jahren war eine andere. Also 2010 und 2020, also was in der Welt los ist, politisch, religiös, da ist einfach irre viel passiert. Und wir haben da einfach auch ganz viel diskutiert in Jerusalem und der Christian Stöckler, vor allem der dann auch am Text arbeitet, sagt, naja, wir brauchen nochmal einen viel sozialeren Jesus, der spricht also über die Ungerechtigkeit in der Welt, der sich um die Menschen kümmert, die am Rande der Gesellschaft stehen, um die Armen, die ausgegrenzt werden, die Fremden auch, die ihr nicht gekleidet habt. Das sind so ganz aktuelle Themen auch für uns. Die Einkommensverteilung in der Welt, wenn der Jesus sagt, also es ist wahrscheinlicher, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt, da sagt er ja, es ist ungerecht, also wie das verteilt ist. Und das sind Themen, die sind hochaktuell. Das fällt einem natürlich dann 10 Jahre nochmal ganz anders auf, weil man selber in einer anderen Lebenssituation ist, persönlich, aber auch die Welt drumherum eine andere ist letztendlich.
Man stellt andere Fragen an die,
an den Text, an die Geschichte.
Ja. Sie fahren dahin als die Hauptdarsteller der weltberühmten Passionsspiele von Oberammergau. Fallen Sie da auf in Israel als genau diese Truppe? Kriegen Sie darauf Reaktionen?
Ja, das kommt schon mal vor. Also manchmal denken sich, glaube ich, welche, was ist denn das für eine komische Sekte? Irgendwie alle haben lange Haare und einen Bart.
Stimmt,
und irgendwie
die waren so, ja dann auch schon.
Und man hat irgendwie von 16 Jahren bis 80 Jahren, also eine ganz komische Gruppenzusammenstellung, also ungewöhnlich für eine klassische Pilgerreise, würde ich mal sagen. Und dann ist das schon einige Male vorgekommen, wo dann welche kommen, kann es sein, dass sie aus Oberammergau sind? Und dann hat das irgendwie auch ein israelischer Fernsehsender mitgekriegt und die sind dann auch gekommen und haben dann ein Interview mit Christian Stöckl gemacht. Also das war dann schon ganz interessant. Also das so ein bisschen hat sich dann schon rumgesprochen, dass wir da aus Oberammergau unterwegs sind. Ja. Aber wir haben das haben wir dann gar nicht so offensiv irgendwie verfolgt. Das war dann eher ein anderes Thema, das dann auf einmal aufgeschlagen hat, als wir da in Israel waren, irgendwie am letzten Tag in Jerusalem. Auf einmal kam die Frage nach dem Esel in Oberammergau.
Ach, die Geschichte mit den Tierschützern.
Genau, das war ganz komisch. Anruf, noch ein Anruf, noch ein Anruf. Was ist denn da los? Bin ich drangegangen und dann ist das hochgekocht. Also, dass die Tierschutzorganisation PETA gefordert hat, also in Oberammergau auf der Bühne soll kein Esel eingesetzt werden, weil das praktisch nicht gut für das Tier ist, weil der Esel nur ein bestimmtes Gewicht wohl tragen darf. Und grundsätzlich ist das total wichtig, glaube ich, dass man sich für das Tierwohl einsetzt. Also das ist ja, das gibt es ja durchaus berechtigte Forderungen. Nur fand ich es bei uns tatsächlich etwas übertrieben, muss ich sagen. Also wir setzen da einen Esel ein und wir kümmern uns total um das Tier, dass der einfach auch da auf der Bühne gut funktioniert und mitmacht. Also der muss praktisch einmal am Tag, muss der 5 Minuten auf die Bühne gehen und den Jesus auf die Bühne reiten. Das sind keine 50 Meter, die er da schaffen muss. Und die haben da halt auch sind mit dem Beispiel gekommen, dass es ja da auf griechischen Inseln irgendwelche Eselreittouren gibt, wo die Tiere 7 Tage die Woche, 8 Stunden am Tag irgendwie dicke Touristen über bergige Landschaften reiten müssen. Und ich sage, ja, da werden die Tiere natürlich irgendwie kaputt geritten. Bei uns ist die Situation tatsächlich doch, finde ich, eine andere. Aber das war dann ein Riesenthema. Also da waren dann irgendwie Meldungen eben über Titelseite auf der Bildzeitung. Und
ich habe mich tatsächlich gefragt, Esel werden doch seit Jahrhunderten geritten. Also ich meine.
Ja, ich glaube, das sind Reit- und Lastentiere. Und ich glaube, da kann man natürlich drüber reden, dass die halt nur ein gewisses Gewicht tragen sollen. Und da werden wir natürlich jetzt auch schauen, dass man da irgendwie die tierschutzrechtlichen Bedingungen einfach einhält.
Also, ich wollte gerade fragen, haben Sie da mal irgendwie jetzt nachgeforscht? Also wie ist es denn wirklich? Wie viel darf man auf so einen Esel raufpacken? Und diese Fragen dann wirklich gestellt?
Ja, haben wir uns, das war auch in dieser Pressemitteilung drin, dass ein Tier 20% seines Eigengewichts tragen kann. Also das heißt, so ein Esel, wenn 350 Kilo selber wiegt, kann er eine Person tragen, die 70 Kilo wiegt. Genau.
Passt, würde ich sagen.
Halbwegs passt, genau. Vielleicht müssen noch 2-3 Kilo runter. Also genau, und deswegen sind wir jetzt am Schauen, dass wir einen kräftigen Esel finden.
Ist die Alternative, den Esel dick gefunden.
Nein, also da werden wir auf jeden Fall schauen, dass man da mit dem Veterinäramt, mit dem Zuständigen einfach auch das so hinbekommt, dass es passt.
Aber es hat sich nochmal aufgerüttelt. Sie haben sich also wirklich gekümmert dann.
Ja, also man kommt natürlich ins Überlegen. Also man will ja auch seine Sachen möglichst gut machen.
Und hat einfach noch nie drüber nachgedacht.
Keine Angriffsfläche bieten. Und wir haben dann auch auf die Bilder geschaut von 2010 und gesagt, ja, vielleicht war der Esel tatsächlich ein bisschen zu klein, auch von der optischen Wirkung. Und jetzt suchen wir halt einen größeren.
Okay. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie nach der letzten Passion, ganz anderes Thema jetzt, kurz vorm Burnout standen. Woran lag das da?
es war einfach ein anstrengendes Jahr. Also man ist da irgendwie am Proben und am Spielen. Man ist als Person auch irgendwie viel gefragt. Man gibt immer sehr viel, also oft auf der Bühne. Und dann ist privat auch nicht so ganz rund gelaufen. Und also ich habe einfach den Fehler gemacht. Ich hätte, glaube ich, nach dem Passionsspiel einfach mal 2 Wochen richtig Urlaub machen müssen, runterkommen. Und ich bin dann aber gleich sofort irgendwie nach dem letzten Spiel mehr oder weniger gleich wieder ins Arbeitsleben ganz eingestiegen. Und es war dann im Jahr drauf, 2011, wo ich dann gemerkt habe, puh, also ich muss jetzt irgendwie ein bisschen auf mich schauen, vom Gas runter. Also ich hatte kein Burnout, aber ich habe gemerkt, jetzt irgendwie die Kräfte sind irgendwie so, der Akku ist leer. Und das ist, glaube ich, was ich daraus total gelernt habe. Man muss auf sich schauen, man braucht auch seine Phasen, wo man einfach den Kopf wieder freikriegt, wo man Kräfte tanken kann. Und das ist auch was ich mir total zu Herzen genommen habe. Also ich glaube, das passiert schneller, als man denkt, dass man, also und man ist ja auch, vor 10 Jahren war ich 30, da denkt man so auch, ja, man hat irgendwie unendlich Energie und Kräfte und man schafft alles. Und das weiß ich jetzt, also jeder hat seine Grenzen, auch wenn man das oft meint, dass es nicht so ist, muss man einfach auf sich schauen und man hat da einfach auch eine Verantwortung. Also ich jetzt mittlerweile, also dann jetzt mit Familie und 2 Kindern, wo man sagt, nee, also man, das muss halt alles irgendwo passen, alles muss man unter einen Hut kriegen, möglichst gut, und das habe ich mir vorgenommen und schaffe es meistens.
Ich wollte gerade fragen, welche Stellschrauben gibt es denn da? Weil Anzahl der Vorstellungen ist da, die Anzahl der Proben ist da, einen Job haben sie, die Kinder lösen sich in der Zeit auch nicht in Luft auf.
Ja, das ist, ich glaube, das sind auch so die kleinen Momente, die man sich nimmt. Also ich glaube auch ausreichend Schlaf ist was man haben muss. Also ich sag mal, aber auch, wenn man sagt so, also ich muss jetzt da nicht auch noch unbedingt hin oder am Wochenende, sagt man so, man sagt so, der Tag, der ist jetzt nur für die Familie da und man geht dann irgendwie schwimmen oder auf den Berg oder Skifahren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das sucht, dass man dann auch nicht meint, man muss jetzt auch auf jeder Hochzeit tanzen. Also das sind einfach so Sachen, wo man sagt, ja, vielleicht beim nächsten Mal, wenn der Kardinal von New York kommt in der Pause, vielleicht geht man da mit dem nicht essen, sondern geht lieber nach Hause und geht irgendwie eine Runde mit den Kindern spazieren. Was weiß ich. Also ich glaube, da muss die Balance muss einfach passen. Also es gibt ein Berufsleben, es gibt das Passionsleben im Jahr 2000, aber die Familie natürlich auch. Und ich glaube, man muss auf sich hören und in sich reinhören. Und dann habe ich mir da das auch fest vorgenommen, dass es besser klappt.
Ist die Familie dann so ein bisschen die Akkuladestation?
Ach ja, so mit 2 Kindern nicht unbedingt.
Das erdet eine andere Polung.
Das auf jeden Fall. Nee, das erdet einen auf jeden Fall total. Und das ist ja auch was Schönes. Also keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie den Älteren ins Bett bringt, abends jetzt gerade und dann noch was vorliest und dann irgendwie merkt, okay, man schläft mit 1 um 8:30, dann ist es vielleicht irgendwie, oder 7:30 manchmal sogar, dann ist das vielleicht auch mal nötig und dann ist es auch so. Also das ist klar, trotzdem geht es natürlich in der Früh dann wieder gleich los und das ist immer Programm. Und das ist ja auch was Schönes, also was mir auch total wichtig ist, dass das gut funktioniert. Aber perfekt gibt es, glaube ich, in keiner Familie.
Nee, das wäre auch fürchterlich langweilig, oder?
Ja,
da würde man sich womöglich noch dran gewöhnen. Also. Ja. Beten Sie mit Ihren Kindern? Weil die Situation würde ich mir jetzt komisch vorstellen.
Ja, also wir lesen viel, also auch abends vorm ins Bett gehen, das ist was, also wo wir auch in der Kinderbibel auch vorlesen, also das ist auch was, wo man merkt, dass da ein totales Interesse jetzt beim Älteren da ist, also genau. Das Passionsspiel ist ein großes Thema eben auch über den Kindergarten, jetzt gerade aktuell. Wenn Ostern ist, versucht man irgendwie am Hand vom letzten Passionsbildband die Passionsgeschichte zu erzählen, wo man sagt, was ist das eigentlich, was ist Ostern und so. Und dann ist dann natürlich auf dem einen oder anderen Foto, ist halt dann das Foto von mir und das findet dann schon irgendwie, dann natürlich auch total lustig oder kann das vielleicht auch gar nicht so einordnen.
Genau.
Aber du erzählst es dann schon auch, also wenn wir manchmal so unterwegs sind, also wir waren irgendwie jetzt im Herbst in Südtirol auf einer Hütte und dann ist man da und dann kommt man ins Gespräch und dann fragen welche, sind Sie aus Oberammergau oder spielen Sie da auch mit? Dann sagt man, ja, man spielt die Rolle und dann sagt der Vincent, ja, und ich bin auch beim Passionsspiel dabei und die haben dann schon so ein Bild im Kopf, obwohl sie es selber noch nie erlebt haben. Das ist total interessant und Und die Kinder in Oberammergau wachsen da total natürlich rein. Also die haben ein Bild im Kopf von Judas, die haben ein Bild im Kopf von Jesus. Die wissen selbst, wer der Kaiphas ist. Und das ist so, das ist was ganz Schönes eigentlich.
Was total verinnert. Und Kinder in Oberammergau können, glaube ich, alle singen und kein Kind hat Angst vor einem Mikrofon, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich dort war.
Ja, das stimmt.
Die, das ist sehr viel Selbstbewusstsein.
Die haben viel Selbstbewusstsein und die wachsen damit rein und lernen das kennen und da wird auch viel Wert drauf gelegt im Kindergarten und in der Schule. Also in Oberammergau ist es einfach so, wir brauchen jetzt musikalisch alle 10 Jahre ein gutes Orchester, einen guten Chor und da wird viel Arbeit reingesteckt. Also es ist zum Beispiel in Oberammergau, wenn man ein Instrument lernen will, was im Passionsorchester benötigt wird, zahlt die Gemeinde Oberammergau bis zu 50% der Ausbildungskosten und sagt, hier, das Instrument könnt ihr umsonst leihen. Und wenn da jemand talentiert ist, wird das total gefördert. Genauso gibt es irgendwie einen festangestellten Chorleiter, der Markus Zwink, der in den Jahren dazwischen total am Nachwuchs dran ist und fördert und macht und tut, weil wir halt alle 10 Jahre ein hochqualitatives Orchester und einen hochqualitativen Chor benötigen. Ja. Und da wird natürlich extrem viel Nachwuchsarbeit gemacht, genauso im Theaterbereich. Also der Christian Stückel fängt schon an, jedes Jahr mit einem Krippenspiel, wo die 6-, 7-, 8- bis 13-Jährigen dabei sind. Man macht jedes Jahr irgendwie im Passionstheater mittlerweile Theaterinszenierungen. Weil man halt sagt, wir müssen da immer was tun. Also man kann nicht davon ausgehen, dass man von Haus aus alle 10 Jahre irgendwie gute Darsteller, gute Musiker hat.
Aber es macht, glaube ich, auch was mit den Kindern. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass selbst Jugendliche ganze Sätze sprechen in einer vernünftigen Lautstärke, ohne zu nuscheln.
Das kann sein, ich weiß es gar nicht, ich kenne es ja fast gar nicht anders, aber die sind da tatsächlich, also die kriegen das, glaube ich, mit einfach. Also die stehen da und machen das. Also es war total interessant vor 10 Jahren. Ich bin immer, wenn ich gespielt habe, als Jesus auf die Bühne halt gegangen vorm Spiel und habe alle meine Sätze durchgesprochen auf der Bühne und bin den Text durchgegangen. Das habe ich irgendwie gebraucht, um warm zu werden, um mich einzusprechen. Und irgendwann nach dem 10., 12. Spiel war dann der Mützel, Sebastian war und kam und der war damals, ich glaube, um die 11 Jahre alt und der hat dann praktisch mit mir alle Texte gesprochen. Ich habe alle Jesus-Sätze gesprochen und er alle anderen Rollen. Die haben das so aufgesaugt und das war irre. Also wir haben dann alle Szenen, sind wir durchgegangen und er hat in wechselnden Rollen alle Priester, Apostel und so weiter gespielt.
Was macht der heuer?
Ich weiß gar nicht, wo er dabei ist. Ich glaube bei der Tempelwache ist er dabei.
Okay.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also, und das war eigentlich total, total nett. Also da merkst du, also wie die Kinder das aufsaugen und sich hinstellen und Sätze sagen und Theater aufsaugen. Und das ist was Schönes. Und da merkt man, dass das Feuer für oder das Brennen fürs Passionsspiel wird da weitergegeben.
Sind Ihre Kinder dabei?
Ja.
Ihre Frau?
Nein.
Was machen die Kinder? Also ich habe jetzt gedacht, die würden vielleicht irgendwie im Volk
die
mitgehen.
Die sind im Volk dabei, genau.
Mit der Mama, nicht mit der Mama?
Nein, mit der Mama nicht. Die ist aus dem Landkreis, aus Uffing, aber da gilt auch,
die darf nicht. Die Frau von Jesus darf nicht bei den Passionsspielen spielen.
Die muss auch 20 Jahre warten, wie alle anderen. Und das ist natürlich manchmal ein bisschen hart. Also wenn so die ganze Familie geht da raus und der ganze Fokus ist da ein Jahr lang auf dem Spiel, auf dem Passionsspiel, ja, da muss sie durch. Aber die beiden Jungs, die sind dabei. Klar, der Kleinere, der ist am Ende des Passionsspiels, ist er dann 2 Jahre alt. Der ist dann nicht jeden Tag draußen. Das werde ich dann in meinen spielfreien Tagen dann mit ihm auf die Bühne gehen.
Echt?
Ja, da gehe ich dann praktisch, laufe ich dann dem anderen Jesus hinterher.
Super.
Mit dem Palmwedel in der Hand.
Dann müssen sie aber wieder aufpassen, dass sie mal wieder ein bisschen Luft dazwischen haben, oder?
Ja, aber das ist was Schönes. Das ist dann entspannt, da hat man ja dann keinen Druck, da geht man dann raus, dann kann man sich in die Kantine setzen, irgendwie mit den Kindern irgendwie Würstel essen und ein Spezi trinken und wo man dann ohne Druck und Stress das dann einfach macht, wenn man Lust dazu hat.
Da freuen sie sich richtig drauf.
Da freue ich mich total drauf,
okay. Jetzt ist Jesusdarsteller in den Jahren zwischen den Passionen ja kein Vollzeitjob. Da sind Sie vor allem am Münchner Volkstheater als künstlerischer Direktor und Pressesprecher.
Genau.
Also unter Pressesprecher kann ich mir was vorstellen, künstlerischer Direktor. Ich habe mal meinen Mann gefragt, der arbeitet am Theater, der hat mir erklärt, dass es im Prinzip alles das, worauf der Chef keine Lust hat, oder?
Ja, unter anderem.
Alle Chefaufgaben, auf die der Chef keine Lust hat, so.
Ja, das ist tatsächlich, also wir sind ja ein relativ kleines Haus. Also ich habe da im Volkstheater als Pressesprecher angefangen. Und das war dann relativ schnell klar, dass da auch andere Tätigkeiten dazugekommen sind. Also ich fahre tatsächlich auch rum und schaue Schauspieler an, auch von den Schauspielschulen, also so Vorsprechen, Neudeutsch würde man sagen, Castings. Mhm. Wir überlegen, welche Regisseure bei uns arbeiten. Ich kümmere mich auch darum, was so an Konzerten, Lesungen bei uns stattfinden. Also so praktisch, also die künstlerische Programmierung von dem Programm, was nicht Theater ist,
nicht Schauspiel ist,
ist ein großes Thema bei mir. Aber eben auch, welche Regisseure arbeiten bei uns beispielsweise. Und dann ist es natürlich so, der Christian Stückle ist manchmal auch, wenn er woanders arbeitet, wenn er beispielsweise in Wien am Burgtheater hat er in den letzten Jahren immer mal wieder gearbeitet, wenn er dann 8 Wochen weg ist, habe ich dann praktisch eben auch so eine Stellvertreterposition, Ansprechpartner zu sein fürs Haus in den künstlerischen Entscheidungen.
Aber Sie haben keine Lust dazu, Schauspielern?
Das wird nicht passen. Das wird nicht passen. Also wenn man aus Oberammergau ist, dann steht man da in Oberammergau auf der Bühne, da gehört es dazu, da ist man als Laie dabei und ich bin kein ausgebildeter Schauspieler. Ich könnte es mir irgendwie nicht vorstellen, im Volkstheater auf der Bühne zu stehen. Da sehe ich mich tatsächlich überhaupt nicht. Also ich glaube, der Schauspielerberuf ist ein unglaublich schöner Beruf oder kann es sein, aber das ist auch wirklich ein brutaler Beruf. Also die Auseinandersetzung in so einem Ensemble, wer spielt welche Rolle und warum und wieso. Und das ist in Oberammergau nie so ein Thema. Da habe ich das Gefühl, man macht das so aus einer Leidenschaft raus. Also und das Dorf steht da gemeinsam auf der Bühne. Ich glaube, wenn man Schauspieler als Beruf hat, dann hat man da schon einen anderen Druck. Also, und das ist manchmal auch echt hart. Also ich kriege das ja mit, wenn ich rumfahre, wie viele talentierte Schauspieler es wirklich gibt in Deutschland. Und manche kommen einfach nicht vor, weil sie die falsche Nase haben, weil sie irgendwie gerade nicht passen oder nicht gesehen werden.
Die Nische gerade schon doppelt besetzt ist.
Oder besetzt ist. Und da habe ich irgendwie das Schöne aus den Welten. Also ich kann in einem künstlerischen Umfeld in München am Volkstheater arbeiten mit tollen Aufgaben. 2021 baut die Landeshauptstadt München ein neues Volkstheater, wo wir gestalten können, uns ausprobieren können. Und ich spiele wahnsinnig gern Theater, aber für mich gehört das total nach Oberammergau.
Aber zumindest haben Sie keine Probleme, Ihre Arbeit zu organisieren, weil Ihre beiden Chefs hier auch Ihre beiden Chefs in Oberammergau sind. Also auch der zweite Spielleiter ist hier Hausregisseur. Sie sind kollektiv nicht da jetzt, das nächste halbe Jahr im Volkstheater, oder?
Das geht so
genau,
nicht.
Genau, wie funktioniert das dann? Hallo Münchner,
nein, nein.
Was ist los im Volkstheater?
Nein, absolut nicht. Also wir sind eigentlich in München, wir tagsüber arbeiten in München und abends sind wir am Proben in Oberammergau. Aber die Stunden habe ich schon ein bisschen reduziert. Also ich habe einen festen Tag, den ich in Oberammergau bin und versuche halt da dann meine Aufgaben da zu erledigen. Klar, es ist eine große Aufgabe, die wir da haben, aber das eine darf nicht unter dem anderen leiden.
Aber beeinflusst sich es denn nicht trotzdem irgendwie, dass man, also was man schieben kann, wird wahrscheinlich jetzt geschoben, aber dass man irgendwelche Anregungen von dort mit nach da nimmt?
Also es befruchtet sich tatsächlich eigentlich sehr gut. Also auch die Kontakte, die man vielleicht bekommt oder die Aufmerksamkeit im Volkstheater zahlt sich aus fürs Passionstheater und die Passionsspiele und andersrum. Also und auch die Anregungen tatsächlich, die man bekommt oder Ideen. Und ich denke mal, das ist total positiv für das eine wie für das andere.
Aber es sind zwei Welten, haben Sie eben so schön gesagt.
Ja, das sind zwei Welten. Also ich war, das Passionsspiel hat halt diese lange 400-jährige Tradition und auf seltsame Weise auch diesen Bekanntheitsgrad in der ganzen Welt. Also ich war irgendwie im letzten Jahr, war ich mit Christian Stückel zusammen zum Beispiel irgendwie auf einer Pressetournee, waren wir in Nordamerika unterwegs und haben Pressekonferenzen irgendwie in San Francisco, Los Angeles, New York, Washington, Toronto gemacht, wo man dann auch vor vielen Menschen redet und sich vorstellt. Der Christian war in Südafrika, hat da das Passionsspiel vorgestellt. Ich war auch dann nochmal in Australien, wo man merkt, also da ist ein Rieseninteresse da für das Spiel. Das hat man natürlich mit dem Volkstheater nicht und man lernt da einfach auch immer dazu, hat neue Kontakte und ist da einfach nochmal...
Stimmt überhaupt. Also Oberammergau ist nicht das Dorf in den Alpen, sondern große, weite Welt und München ist die Provinz in dem Fall.
Jein, ja.
Also für Ihr Weltbild oder Ihre
in einer gewissen Weise, ja. Also,
klar, Oberammergau ist der Grund für New York.
Ja, genau. Das ist tatsächlich so. Also da ist auch so, also und das ist mir tatsächlich... Das war auch so eine lustige Anekdote. Ich war in Seattle am Flughafen und der Grenzbeamte schaut in meinen Pass und schaut so, oh, Oberammergau, that's where the passion play comes from. Und du denkst, bist du irgendwie am anderen Ende der Welt und der Amerikaner, der da sitzt, hat ein Bild zu Oberammergau im Kopf und hat sofort gewusst, was da los ist. Wo man sagt, das passiert einem im Volkstheater jetzt tatsächlich nicht, dass das so, ja, so einen Bekanntheitsgrad hat.
Mhm, stimmt, das ist wirklich eine umgedrehte Wahrnehmung.
Genau.
Sie sind jetzt zum zweiten Mal der Jesus gewesen. Ein drittes Mal rein altersmäßig vermute ich mal eher nicht.
Da bin ich mir mit ziemlich 100% sicher, dass das nicht passieren wird.
Bewerben Sie sich da oder Sie werden gefragt, ob Sie es nicht gern möchten?
So man wird aber nicht gefragt, ob man es machen will. Also der Bewerbungsprozess ist eigentlich nur so, die Gemeinde Oberammergau setzt ein Datum, sagt, alle, die beim Passionsspiel mitmachen wollen, registrieren sich bei der Gemeinde Oberammergau. Man füllt da so einen Zettel aus und schreibt halt Name, Geburtsdatum und so weiter, auch die Rollen, die man in den vergangenen Passionsspielen gespielt hat und kann auch einen Rollenwunsch äußern. So, das gibt man dann ab. Das waren beim letzten Mal ja 1850 so Bögen. Zettel, so Bögen. Die kriegt dann alle der Spielleiter, der Christian Stückle, und der macht dann die Besetzung. Und man wird nicht gefragt, welche Rolle man dann haben will. Also der Christian kommt nicht so, du willst du einen Judas spielen oder lieber einen Jesus oder wie wäre es mit dem Pilatus? Da gibt es dann einen Tag, das ist die Spielerwahl heißt es. Da wird dann praktisch nach einem Gottesdienst vorm Passionstheater, stehen schon auf so Tafeln die Namen drauf. Also Jesus, Judas, Petrus, Johannes und so weiter, die 21 doppelt besetzten Hauptrollen. Und dann hat beim letzten Mal jetzt die Lena Rödel hat praktisch die Namen der Darsteller auf die Tafel geschrieben und man ist dann, erfährt dann praktisch in dem Moment, welche Rolle man spielt. Und das nimmt man dann an. Also das ist so, man erfährt, ob man Apostel ist, man erfährt, ob man Römer ist, man erfährt, ob man im Orchester oder im Chor ist. Da gibt es einfach diesen einen Tag und das ist es dann. Man wird nicht gefragt.
Haben Sie damit gerechnet?
Ich muss sagen, also der Christian hat tatsächlich am Abend vorher hat er den Rochus und mich hat er zu sich geholt und gesagt so, also er sagt niemandem anderen, was er spielt, aber dass wir uns irgendwie vorbereiten können am nächsten Tag, was da auf uns zukommt.
Dass die Kinnlade nicht komplett runterfällt.
Wir sollen da niemandem was sagen und waren tatsächlich eingeweiht.
Aber erst am Tag vorher?
Ja,
ist genau. Ihnen denn da die Kinnlade runtergefallen?
Ja, also ich war mir einfach auch nicht sicher. Also ich war vor 2010 ein Jesus und 2020, jetzt bin ich 40, vielleicht bin ich ein Ticken zu alt, ich weiß es nicht. So und ja, ich habe mich natürlich total gefreut, weil das natürlich auch heißt, dass ich es vor 10 Jahren wohl ganz gut gemacht habe, dass der Christian irgendwie zufrieden war mit der Leistung.
Was man so gehört hat, ja.
Ja, dass ich mich wohl auch körperlich noch ganz gut gehalten habe, dass er mich da nochmal am Kreuz sieht. Und das ist natürlich auch klar, es ist eine totale Ehre, dass man die Rolle spielen darf, einmal, und ein zweites Mal ist was ganz Besonderes und ich freue mich total, dass ich da nochmal die Chance habe, mich so mit Jesus auseinandersetzen zu dürfen, mit der Rolle und mit dem Rochus zusammen, der tatsächlich deutlich jünger ist als ich, der ist sehr jung, ich glaube der zweitjüngste Jesus-Darsteller, der ist dann im nächsten Jahr 24, das heißt, das ist natürlich auch, macht total Spaß mit ihm zusammen auch zu proben und von ihm auch zu lernen, der da jetzt irgendwie an die Rolle ja erstmal ganz frisch rangeht. Bei mir ist, ich muss ja aufpassen, dass ich es nicht so die Sätze sage wie vor 10 Jahren, dass man irgendwie wie so ein alter Schallplattenspieler klingt.
Gibt es irgendwelche Traumrollen, die danach noch kommen können?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, klar, für mich die zweitspannendste Rolle ist der Judas. Das kann sein, dass ich dann da in 10 Jahren auch zu alt dafür bin. Pilatus ist eine Rolle, die ich total spannend finde. Auch der Kaiphas. Also das sind schon die Rollen, wo ich mir denke, also wenn da nochmal eine der Rollen dann in 10 Jahren klappen würde, das wäre natürlich schon ganz, ganz was Besonderes.
Das war aber auch oft so, dass die ehemaligen Jesus dann diese Rollen bekommen haben, ja. Sozusagen als Austragshäuser.
Ja, es ist natürlich in Oberammergau, da kommt ja niemand dazu in einem gewissen Alter. Also
stimmt.
Weil es ist ja, man ist ja, muss ja 20 Jahre im Dorf sein und dort
die Rollen,
geboren
für
sein.
Die Rollen sollte man
und das sind
Alter
ja praktisch
haben.
die ein gewisser Pool, die halt ja. Irgendwie bei den Spielern sind, die sag ich mal ganz blöd, ne, ein gewisses schauspielerische Erfahrung haben, ein gewisses schauspielerisches Talent und das auch bewiesen haben. Es ist so, der Christian sagt, dass du bringst keinen 40, 50-Jährigen, der noch nie Theater gespielt hat, zum Theaterspielen. Da ist eine Hemmung da. Also ja. Jemand, der das nicht gelernt hat, in jungen Jahren auf die Bühne zu gehen, zu sprechen, der hat da eine Scheu vor der Bühne und wird das einfach nicht machen. Also man muss da jung rangeführt werden. Das heißt natürlich, für gewisse Rollen gibt es ein gewisses Altersprofil und da wächst man dann rein. Ja? Und das ist in Oberammergau so. Irgendwann landet man halt dann im Hohen Rat und dann kommt man auch nicht mehr raus. Also da ist man dann halt dann...
Der Altersweise und da bleibt man...
Irgendwann, bis man 70, 80 ist und vielleicht irgendwann mal gar keinen Satz mehr hat und dann, weil man nur noch nuscheln kann. Nicht? Was weiß ich. Also das ist...
Darüber denken wir dann in 10 Jahren nach.
Ja, da hoffentlich noch nicht.
Nein, wie es weitergehen soll, meine ich. Ja.
Nee, aber das ist ja auch das Schöne. Und das
jetzt hat es ja diesmal noch nicht mal angefangen.
Nee, aber es ist tatsächlich das Schöne, dass das so, dass man auch alle 10 Jahre eine Stufe weiter rutscht und in eine neue Rolle kommt. Und das gehört auch dazu. Und das finde ich auch das Wichtige, dass die Jungen da mitgenommen werden und in die Verantwortung genommen werden. Und der Christian hat jetzt 2020, es sind so viele junge Darsteller wie noch nie. Und das ist super, dass das so ist, weil ich weiß ja selber, ich war 20, als ich das erste Mal als Johannes da auf der Bühne stand. Und das war für mich so eine Ehre. Und man nimmt da so viel persönlich mit, wenn man da in so einer Gemeinschaft so eine Aufgabe übernimmt, vor 5000 Menschen spielt und einen Text lernen muss. Also man reift da total als Mensch. Und das ist, glaube ich, für jeden, der die Chance hat, das machen zu dürfen, ist das was ganz Besonderes.
Wann geht's los?
Im Mai, 16. Mai ist Premiere. Wir haben eine Woche vorher gibt es noch was ganz Besonderes. Also das war auch eine Idee von Christian Stöckel, der gesagt hat, wir müssen was für die Jugend machen. Da haben wir sogenannte Jugendtage am 8. und 9. Mai, wo wir 2 Vorstellungen, also so als Vorpremieren machen, also schon richtige Vorstellungen mit Kostüm und allem für junge Menschen zwischen ganz grob 16 und 26. Und wir sagen, zu ganz günstigen Eintrittskarten hat man die Chance, das Passionsspiel zu sehen, weil wir einfach wollen, dass da auch nochmal junge Menschen zusammenkommen und sich mit uns treffen, mit uns auseinandersetzen und sich mit der Geschichte auseinandersetzen. Und da freuen wir uns und da hoffen wir, dass wir 8.000, 9.000 junge Menschen aus ganz Deutschland haben, aus Europa. Also ich habe erzählt, der Christian Stöckel war kürzlich in Südafrika, der Erzbischof von Kapstadt war auch ganz begeistert von diesen Jugendtagen, hat gesagt, wir schaffen das, wir finden da Sponsoren, dass wir da 10 junge Südafrikaner schicken und ja, ich bin mal gespannt, wie das wird, aber ich glaube, das wird ein ganz tolles Wochenende.
Sind diese Karten auch im freien Verkauf, oder?
Die sind im freien Verkauf,
also, ja. Homepage Oberammergau und dann wühlt man sich durch und findet das dann schon.
Da findet man das, genau. Da gibt es Karten ab 8 Euro und auch also ganz wirklich attraktive Angebote. Genau, und dann spielen wir ab dem 16. Mai 5 Tage die Woche. Also spielfrei ist nur der Montag und der Mittwoch bis zum 4. Oktober. Und ja, das wird ein ganz besonderes Jahr.
Gibt es denn da noch Karten?
Ja, also der Vorverkauf läuft und der läuft auch sehr gut. Wir sind jetzt bei 90% verkauft.
Also Beeilung?
Beeilung, ja. Aber es ist so, wir haben auch gesagt, es gibt nochmal eine Verkaufswelle zur Premiere, wo wir Karten zurückhalten, dass dann da auch nochmal einige tausend Karten zur Premiere in den Verkauf gehen.
Und irgendwie so Last-Minute-Karten gibt es dann auch immer nochmal, wenn irgendjemand dann doch nicht kann, der vor 10 Jahren sich schon den Platz reserviert hat?
Ja, das kann auf jeden Fall, gibt es da jeden Tag, gibt es Rückläufer. Da sind ja mal bei 4.600 Besuchern, da gibt es immer wieder Rückläufer jeden
Tag. Also es gibt auf jeden Fall für jeden Hörer noch eine Chance.
Es gibt noch eine Chance, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es gibt, glaube ich, jetzt noch 40.000 Karten zu kaufen. Also, aber man sollte sich ranhalten.
ist das Stück anders als vor 10 Jahren? Sie haben gerade, glaube ich, gesagt, irgendwas mit eher der soziale Aspekt.
Ja, das Stück wird anders. Also es wird ein komplett neue Kostüme, ein neues Bühnenbild geben. Also vom optischen Eindruck ist es ganz anders. Klar, der Spielaufbau bleibt der gleiche. Also wir fangen an mit dem Einzug in Jerusalem.
Die Geschichte bleibt auch immer die gleiche,
Genau. Und also auch diese Bilder, die im Passionsspiel drin sind und die Musik. Aber es wurde auch bearbeitet und am Text wurde auch gearbeitet. Also jetzt gerade hat man eben gestern eine Abendmahlprobe, da hat der Christian Stöckle jetzt nochmal umgeschrieben. Und klar ist das Abendmahl, ist grundsätzlich vom Aufbau gleich, aber da sind jetzt einige neue Textstellen drin, Sätze, wo ich sage, hat richtig gewonnen. Also,
Wie viele Mitwirkende sind es heuer? 1.800 irgendwas?
1.800 Erwachsene plus 600 Kinder, also 2400, 2350, wir wissen es gar nicht so genau. Also, ja, weil.
Da gibt es niemanden am Bühneneingang, der abhakt, ob alle da sind.
Nein, weil noch nachgemeldet werden kann. Also bei den Erwachsenen wissen wir es, aber bei den Kindern ist es tatsächlich so, wenn jetzt auch noch jemand nach Oberammergau zieht, dann dürfen die auch noch beim Passionsspiel mitmachen. Und das heißt, da schiebt sich das immer noch. Und natürlich gibt es jetzt auch noch welche, die sagen, ah, ich krieg's beruflich doch nicht hin. Es gibt welche, die leider also versterben oder wegziehen. Also das ist immer noch in Bewegung.
Gut 2000 Leute auf der Bühne.
Rund 2300.
Und wie viele Tiere? Außer dem Esel?
Es wird Schafe, Ziegen, Tauben, der Hauptmann Longinus auf dem Pferd. Also das sind schon ein paar Tiere auf der Bühne dabei. Und das ist ganz begehrt bei den Kindern. Die sagen, wir wollen Hirten sein, wir wollen auf die Schafe aufpassen. Wir kümmern uns um die Tauben, um die Hühner. Also das ist einfach, also Tiere sind dabei.
Und ihre Augen leuchten auch schon.
Ja, auf jeden Fall.
Ich wünsche Ihnen toi, toi, toi für die Premiere und für alle weiteren Vorstellungen. Und danke für das schöne Gespräch.
Danke.
Hauptsache Mensch, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.